Fünf Jahre nach den Galgenliedern, 1910, hat Christian Morgenstern die Gedichte von Palmus Palmström, dem logischen Querdenker, von Herrn von Korff, der unsichtbaren Nichtperson, und von Palma Kunkel, die nicht genannt sein will, veröffentlicht. 14 Auflagen in den nächsten 4 Jahren bis zu seinem Tod im März 1914 hatte noch erlebt. Heute sind viele Gedichte davon fast schon Volksgut oder Sätze daraus wurden zu geflügelten Worten wie selig lächelnd wie ein satter Säugling oder weil so schließt der Messer scharf nicht sein kann, was nicht sein darf. Seinem Verleger Bruno Kassierer schreibt Morgenstern am 13. Januar 1910, lieber Freund, hier ist Palmström, der hoffentlich die Galgenlieder nach und nach etwas überschatten wird. Es darf aber hinter den Palmström-Gedichten keine ausgeprägte, etwa satirische oder philosophische Absicht vermutet werden, wohl aber eine Art der Anschauung, der Empfindung, der Geistigkeit, aus der sie hervorgegangen sind. Darüber hinaus aber machen sie Lust, ihre närrische, aber darum in sich nirgends unlogische, nirgends unkonkrete Welt geistig nachzuimprovisieren und locken damit die heute so beengte und zurückgedrängte Fantasie auf einen höchst erwünschten Tummelplatz. Soweit Morgenstern. So, ich denke, wir begeben uns auf diesen höchst erwünschten Tummelplatz der Fantasie und beginnen mit dem Gedicht Palmström. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen, er gehört zu jenen Käuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschneuzt entschreitet. Das böhmische Dorf. Palmström reist mit einem Herrn von Korff in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korff, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen, doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück, und er schreibt in seine Wochenchronik, wieder ein Erlebnis voll von Honig. Die Behörde. Korff erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo, welchen Orts er bis an heute war, welchen Stands und überhaupt wo geboren, Tag und Jahr, ob ihm überhaupt erlaubt hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt, umgekehrten, falls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und darunter steht, Borowski Heck. Korff erwidert darauf kurz und rund, einer hohen Direktion stellt sich laut persönlichem Befund untig angefertigte Person als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin, mit bedauernd nebigen Betreff Korff an die Bezirksbehörde in. Staunend liest's der anbetroffene Chef. Die Mittagszeitung. Korff erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt. Ganz ohne Zubereitung irgendeiner anderen Speise. Jeder auch nur etwas weise hält das Blatt. Die Brille. Korff liest gerne schnell und viel, darum widert ihn das Spiel all des zwölfmal unerbetenen, ausgewalzten, breitgetretenen. Meistes ist in 6 bis 8 Wörtern völlig abgemacht und in ebenso viel Sätzen lässt sich Bandwurmweisheit schwätzen. Es erfindet drum sein Geist etwas, was ihn dem entreißt. Brillen, deren Energien ihm den Text zusammenziehen. Beispielsweise dies Gedicht läse, so bebrillt man, nicht. 33 seinesgleichen gäben erst ein Fragezeichen. Korff erfindet eine Art von Witzen. Korff erfindet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit Langerweile. Doch als hätt ein Zunder still geglommen, wird man nachts im Bette plötzlich munter. Selig lächelnd wie ein satter Säugling. Die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie wahr, spricht er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah? Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht. Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Völlig bizarr wird es, wenn Morgenstern von Muhme Kunkel spricht. Palma Kunkel ist mit Palm verwandt, doch im Übrigen sonst nicht bekannt. Und sie wünscht auch nicht bekannt zu sein, lebt am liebsten ganz für sich allein. Über Muhme Kunkel drum bleibt auch der Chronist vollkommen stumm. Nur wo selbst sie aus dem Dunkel tritt, teilt er dies ihr Treten treulich mit. Doch sie trat bis jetzt noch nicht ans Licht und sie will es auch in Zukunft nicht. Schon, dass hier ihr Name lautbar ward, widerspricht vollkommen ihrer Art. Heinrich Heine, der den Witz in die deutsche Literatur einführte, hat sich über uns lustig gemacht. Wilhelm Busch hat uns genau beobachtet, was komisch genug ist. Christian Morgenstern aber hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen und hofft nun, dass wir darüber mit ihm mitlachen. Mit einem sehr schwermütigem Gedicht, das er 1914, kurz vor seinem Tod, geschrieben hat, möchte ich diesen wunderbaren Lyriker Christian Morgenstern verlassen. Ein schwarzes Vöglein fliegt über die Welt. Das singt so todestraurig. Wer es hört, der hört nichts anderes mehr. Wer es hört, der tut sich ein Leides an. Der mag keine Sonne mehr schauen. All Mitternacht ruht es sich aus auf dem Finger des Tods. Der streichelt's leis und spricht zu ihm: Flieg, mein Vögelein, flieg, mein Vögelein. Und wieder fliegt's flötend über die Welt.